Meine sehr verehrten Damen und Herren, hier in diesem Raum, aber auch in dem Nachbarraum, wo Sie von hier aus per Bildschirm übertragen werden, diese Veranstaltung erfreut sich einer großen Beliebtheit. Ich denke, das liegt am Thema und an den Personen, die gleich über dieses Thema reden werden. Bitte verzeihen Sie, aber dieser Raum hat eben nicht mehr Plätze. Aber Sie sind ja live dabei und auch das passt ja zum Thema. Von der digitalen zur demokratischen Revolution. Demokratie mit dem Smartphone. So schwärmten die deutschen Medien. Lange ist das noch nicht her. Junge Leute gingen überall in arabischen Ländern gegen Diktatoren und Potentaten auf die Straße, die lange mehr oder weniger ungehindert ganze Völker unterdrückt hatten. Und im sogenannten arabischen Frühling stiegen die Hoffnungen ins Unermessliche, dass mit der digitalen Entgrenzung der Welt auch Menschenrechte und Demokratie in die abgeschottensten Winkel dieser Welt einziehen würde. Das Medium, das die Kommunikation in beide Richtungen geöffnet hat und von einer prinzipiellen, jedenfalls technologisch prinzipiellen Unterschiedslosigkeit der Informationen ausgeht, so schien es, war gemacht für Demokratisierungsprozesse. Nach dem Ende der Geschichte schien die Geschichte für einen kurzen Moment wieder da zu sein, als machtvolles Hoffnungszeichen via Internet. Der arabische Frühling hat sich in eine Eiszeit verwandelt und die vor gar nicht langer Zeit auf dem Tahrirplatz und auf anderen Plätzen der Region als Blogger oder Demonstrationsnetzwerker unterwegs waren, halten nun ihre Handys mit letzter Kraft in die Höhe, weil sie hoffen, dass die türkische Küstenwache sie auffischen wird. Und auch die Flucht ist durch die Digitalisierung eine andere geworden. Auch hier ist das Smartphone nur ein Symbol des Sichtbaren für eine unsichtbare Art, sich zu vernetzen, sich zu verabreden oder auch gegen diese Verabredungen Politik zu machen. Andere schicken die Bilder von Geköpften in deutsche Kinderzimmer. Und in Deutschland verbreiten sich Hass, Verschwörungstheorien und der Aufruhr zur Gewalt viral in Windeseile. Klassische Straftatbestände der Volksverhetzung bleiben ohne Folgen, weil Facebook, Google und Co. die Verantwortung für die böse Fratze der Echtzeitkommunikation bis jetzt strikt von sich weisen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, auch andere Aspekte der Digitalisierung haben Folgen für die politische Kommunikation. Bilder etwa sind nicht länger bloße Illustrationen. Sie werden selbst zur Nachricht. Ihre unmittelbare und emotionale Wucht, aber auch ihr Fälschungspotenzial, das schon in der Wahl des Bildausschnitts begründet liegt und gar keiner Bearbeitung mit der Absicht der Lüge bedarf, ergänzt längst die Suche nach dem besseren Argument und tritt immer häufiger auch an dessen Stelle. Mit Bildern kann man Politik machen und wird es in Zukunft auch müssen. Man kann mit ihnen Kulturkämpfe anheizen oder befrieden, ja, wie wir jetzt sehen, sogar Kriege führen. Botschaften müssen kürzer, prägnanter und griffiger werden. Das ist einerseits eine Aufforderung zur Klarheit der Gedanken und diese Aufforderung schadet bekanntlich nie. Andererseits eben aber auch die Einladung zur Verkürzung komplexer Sachlagen. Auch der Journalismus selbst, der für die öffentliche Kommunikation in Deutschland ein unverzichtbarer Austragungsort von Debatten und der kritischen Beobachtung des Politischen selbst ist, verändert sich durch die Digitalisierung erheblich. Er wird schneller und individueller. Doch die Orientierung an sogenannten User-Profilen und die klickzahloptimierte Auswahl von Themen verändert nicht nur den Zugang und die Aufbereitung von Themen. Auch der Beruf des politischen Journalisten, Arbeits- und Rechercheformen, Redaktionen, ja und längst auch die Rolle der ehemaligen Leitmedien verändert sich in rasender Geschwindigkeit. Noch haben wir eine vielstimmige Presse- und Medienlandschaft. Kenner sagen, eine so vielstimmige Medienlandschaft wie in keinem anderen Land der Welt. Doch Medien werden zunehmend zu Aufmerksamkeitsverstärkern der je eigenen Vorlieben und schon vorgefassten Meinungen. Selbstabschließungsprozesse zwischen disparaten Communities führen dazu, dass das Argument der anderen, das möglicherweise zu einem Perspektivenwechsel führen könnte, immer weniger durchdringt. Wenn 40.000 Leute die eigene Haltung schnell mit einem erhobenen Zeigefinger oder Daumen kommentieren, ist es schwer einzusehen, dass da draußen noch ein paar andere Millionen sind, die die Sache möglicherweise anders sehen. Die sogenannten Leitmedien, also Radio, Fernsehen und die Printvariante der Zeitungen, gehören immer noch zum Kanon der morgendlichen Überprüfung eigener Resonanz im politischen Vermittlungsgeschäft. Doch scheinen sich auch diese Leitmedien von den Medien vieler ihrer Nutzer immer mehr zu entfernen, die diese Entfernung dann verschwörungstheoretisch aufladen und in dem bösen Wort von der Lügenpresse zu einem Kulturkampf machen. Gleichzeitig entstehen aber, und das soll an dieser Stelle auch gesagt sein, wichtige oder auch nur witzige, in vielen Fällen aber intelligente neue Formen der politischen Debatte, die in der Breite allererst zu entdecken sind. Auch Wahlkämpfe werden sicher in Zukunft anders geführt werden. Wir kümmern uns in der Konrad-Adenauer-Stiftung seit einiger Zeit sehr intensiv um dieses Thema. Das neu gegründete Forum Digital etwa soll ein Ort für diese Debatten werden. Unsere internationalen Medienprogramme entdecken die politischen Blogger und Bloggerinnen als hoch engagierte Gesprächspartner in Afrika und an anderen Ecken dieser Welt. Im Namen der Konrad-Adenauer-Stiftung und der Norbert-Lammert-Stiftung, dessen Namensgeber der Bundestagspräsident selbstverständlich auch heute hier ist und der später noch das Wort ergreift, begrüße ich Sie deswegen nochmal sehr herzlich an diesem Abend. Die Tatsache, dass Sie in so großer Zahl hier sind, zeigt, wie zentral die Frage ist und wie sich die politische Kommunikation im digitalen Raum so verändert, dass Sie alle offensichtlich den Eindruck haben, Teil dieser Veränderung zu sein. Sie ändert sich, das klingt wie eine Schicksalsmacht, etwas, dem wir ohnmächtig ausgeliefert sind. Falsch. Wie wir miteinander reden wollen und auf welche Weise wir die neuen technologischen Möglichkeiten in einen politisch-kulturellen Raum verwandeln, der diesen Namen verdient, ist eine Gestaltungsaufgabe, ist unsere Aufgabe. Deshalb freue ich mich auf Persönlichkeiten, die diese Gestaltungsaufgabe auf je eigene Weise angenommen haben. Sie werden gleich das Podium bestreiten und dann auch vorgestellt werden. Der erste Impuls kommt aber von einem, der sowohl die politische Kommunikation als auch die Rolle der alten und der neuen und vielleicht auch der ganz neuen Medien sehr gut kennt. Verehrter lieber Herr Wilhelm, herzlich willkommen in der Konrad-Adenauer-Stiftung. Sie sind Jurist und Journalist. Diese Kombination kann in diesen Tagen nichts schaden. Nach einigen Stationen im Journalismus, aber auch als Pressesprecher, kennen wir Sie als Regierungssprecher. Und nun sind Sie seit einigen Jahren schon zurück da, wo Sie das journalistische Handwerkszeug gelernt haben, nämlich Intendant des Bayerischen Rundfunks. Und man hört es, das werden Sie merken. Ich freue mich sehr auf Ihren Impuls und gebe ab.
Guten Abend, sehr verehrter Herr Bundestagspräsident, Professor Lammert, sehr verehrte Frau Dr. Bahr, sehr geehrte Damen und Herren. Das Thema der politischen Kommunikation in der digitalen Zeit, im digitalen Zeitalter, ist ein Thema, das uns alle umtreibt. Ich sehe im Saal viele, die Akteure sind, die mitunter auch Leitgeprüfte sind, die jedenfalls scharfe Beobachter der Entwicklung sind. Demokratie, da sind wir uns einig, lebt vom öffentlichen Diskurs, lebt auch von einem geschützten öffentlichen Raum. Viele Verfassungen in vielen freien Gesellschaften haben sich dieser Aufgabe mit einer ganzen Fülle von Regelungen gewidmet, dass der öffentliche Diskurs, die Begegnung der vielen Meinungen, der Austausch in einem Raum stattfinden kann, der frei ist von Gewaltanwendungen, von Manipulation, von Agitation, frei von Angst, in dem so das Ideal in freien Gesellschaften um den Konsens gerungen werden kann. Kein freies Land kommt aus ohne ein Mindestmaß an Konsensbildung, und die Komplexität moderner Gesellschaften erfordert, dass man in immer schnelleren Zeiträumen alle getroffenen Entscheidungen überprüft und einigermaßen zeitgleich zu einem Austausch kommt. Wir kennen eine Fülle von Begleiterscheinungen der digitalen Revolution, die noch längst nicht alle aufgearbeitet sind. Die digitale Revolution ist vielfach verglichen worden mit der industriellen Revolution. Ich glaube, dass der Vergleich trifft. Und beide haben gemeinsam, dass es eine lange Zeit gebraucht hat, bis tatsächlich die Leitentscheidungen, die sich eine Gesellschaft gegeben hat, dann auch wieder durchgesetzt waren, weil es zu vielen Veränderungen kommt, die nicht sofort erkannt werden, nicht sofort adressiert werden können und die dann erst über eine Fülle von auch schmerzlichen Veränderungen tatsächlich bewältigt werden können. Bei der industriellen Revolution waren das viele Themen, die Umweltzerstörung, Kinderarbeit, Ausbeutung, Massenelend, eine Fülle von Reformmaßnahmen in unterschiedlichsten Ländern wurde über Jahrzehnte notwendig, um Auswüchse, um Exzesse in den Griff zu nehmen. Und auch in der heutigen Zeit, wo wir am Anfang der Veränderungen stehen, ist meine These, dass wir über Jahre sehr wachsam sein müssen, dass wir auch immer wieder genau beobachten werden müssen, wie wir unsere Wertvorstellungen schützen, wie wir auch durch Änderungen im Recht, durch Bewusstmachen dessen, was vor sich geht, dazu kommen können, zu einem freien Austausch von Meinungen zu kommen, wie wir die Durchlässigkeit in unserer Gesellschaft schützen können, dass jeder nach seinen Fähigkeiten auch alle Berufe ergreifen kann, wie wir Verfestigungen von Milieus verhindern, wie wir, kurz gesagt, das Land sein können, bleiben können, das wir sein wollen und das auch in den Leitentscheidungen des Grundgesetzes, um von Deutschland zu sprechen, verankert ist. Die digitale Kommunikation bietet ja ganz unbestreitbar die Chance auf Teilhabe aller, also auf einen noch herrschaftsfreieren Diskurs. Die Leitmedien haben nicht mehr ihre Gatekeeper-Funktion, das ist ja auch von Ihnen schon gesagt worden. Das heißt, man möchte meinen, dass mehr Leute noch mit ihrer Meinung, mit ihrer Sicht der Dinge ungehindert Einfluss nehmen können auf das Erstreiten eines neuen Konsenses. Und auf der anderen Seite zeigt sich, dass unsere modernen Gesellschaften auch unter dem Eindruck der Digitalisierung mit Sicherheit eher ungleicher werden, dass die Spreizung bei den zur Verfügung stehenden Einkommen, die Spreizung auch im Beurteilungsvermögen dessen, was in der Welt vor sich geht, immer ungleicher wird. Es ist sogar so eine These auch einer Reihe von Tycoons des Silicon Valley, dass immer mehr investiert werden muss in den hochentwickelten Ländern, in eine Elite, damit sie in diesem zusehend schärfer werdenden Wettbewerb den Wohlstand eines entwickelten Landes verteidigen kann. Das würde ja bedeuten, dass man einen immer größeren Teil des öffentlichen Budgets für eine kleine Gruppe ausgeben muss, mit dem Anspruch, dass diese Gruppe tatsächlich dann das Wachstum, den Wohlstand, das Niveau in einem Land verteidigen muss. Eine Zumutung natürlich für alle demokratischen Parteien, die ja eigentlich den Großteil der Budgets ausgeben wollen und ausgeben sollen für eine große Mehrheit der Menschen. Also hier haben wir zumindest einen Aspekt, der dazu führt, dass das Potenzial für einen herrschaftsfreien Diskurs, für eine unmittelbare Teilhabe aller, ohne große Hürden und Hindernisse, eine Einschränkung erfährt, indem die Notwendigkeit besteht, immer mehr in die Eliten zu investieren, immer mehr in ihre Bildung, immer mehr in ihre Weltgewandtheit, immer mehr in ihre interkulturelle Kompetenz zu investieren, damit sie in einer so zusammenwachsenden Welt bestehen können. Spannendes Spannungsverhältnis, auf das wir, so hoffe ich, in der Diskussion auch noch eingehen können. Der zweite Punkt ist auch hier ein Spannungsverhältnis, das Sie tagtäglich auch beobachten können. Theoretisch stehen uns heute alle Informationen jederzeit zur Verfügung. Und auf der anderen Seite bemerken wir, dass die Zyklen der Berichterstattung immer schneller werden, dass sich sowas wie ein Gedächtnis für die Vorgeschichte einer Debatte verliert und dass tatsächlich eher Uninformiertheit und kurzfristiges Denken Platz greifen und weniger das Ausschöpfen der Fülle an Informationen und Chroniken, die wir zu jedwedem Thema unschwer organisieren könnten. Das liegt an dem Widerspruch zwischen einerseits der Schnelligkeit, in der die Meinungsbildung erfolgt, in der auch Medien sich positionieren müssen, in der Institutionen sich positionieren müssen und auf der anderen Seite die Notwendigkeit, mit Tiefgang an so viele komplizierte Fragestellungen heranzugehen. Sie beobachten das auch hier in Berlin tagtäglich, dass wir immer mehr zu einer Echtzeitberichterstattung kommen und damit aber auch zu einer Echtzeitpolitik. Vieles kann nicht mehr reifen, kann nicht mehr reiflich erwogen werden, sondern vieles muss sehr schnell zumindest in einer groben Sortierung so oder so angepackt werden. Dann haben Sie das Thema der verschiedenen Öffentlichkeiten, um auch das nur ganz knapp vor der Diskussion anzusprechen. Wir hatten das zu meiner Zeit in der Bundesregierung, als die Finanzkrise im Jahr 2008 so heftig einsetzte, mit dem Thema, was kann man an Informationen den Wahlbürgern geben, wenn gleichzeitig alles auch auf den Finanzmärkten zu Erschütterungen führt, die ja selber ein System sind, das sehr fein zuhört, alle Veränderungen sofort umsetzt in Spekulationswellen. Und hier haben Sie einerseits das Ideal, den eigenen Bürgern, der Wahlbevölkerung, alles zu sagen, was auch erwogen wird, Alternativen vorzustellen, zu sagen, wenn wir dieses machen, könnte jenes passieren und umgekehrt. Und auf der anderen Seite die Finanzmärkte nicht zu erschüttern. Oder nehmen Sie das berühmte Zitat der Kanzlerin, wir schaffen das. Das war gesprochen an die Adresse der eigenen Bevölkerung, um Mut zu machen, um auch die Chancen, die Potenziale aufzuzeigen. Aber es ist unvermeidlich zugleich gesprochen natürlich an eine Vielzahl von Menschen, die sich überlegen, ob sie sich auf den Weg machen nach Europa, nach Deutschland. Ohne hier jetzt eine Ursächlichkeit behaupten zu wollen, ist es aber dennoch insofern ein weiteres Beispiel dafür, dass wir mehrere Öffentlichkeiten, eine Vielzahl von Öffentlichkeiten mit ein und derselben Information erreichen. Und dass dieses höchst unterschiedliche Publikum natürlich in ganz unterschiedlicher Weise reagiert. Oder nehmen Sie den typischen Fall, der allen Rednern in diesen Jahren immer wieder begegnet und widerfährt. Sie sprechen zu einem Publikum aus Anlass einer Veranstaltung in einem Saal, aber Sie haben natürlich keine Kontrolle darüber, welcher Halbsatz aus der Rede oder vielleicht sogar das Stolpern beim Verlassen des Podiums dann einer ungleich größeren Öffentlichkeit vorgeführt wird, die dann eine eigenständige Urteilsbildung über den, der da gesprochen hat, vornimmt, über den Kontext seiner Äußerungen und vielleicht sogar so viel wirksamer dieses Urteil fällt als diejenigen, die sich im Saal selbst bei der Veranstaltung ein vollständiges Bild gemacht haben. Das zu beklagen ist müßig. Es ist eine Grundbedingung unserer Zeit für alle, die öffentlich agieren wollen. Ich möchte nur noch einmal auf meine These zurückkommen. Ich glaube, wenn wir in Rechnung stellen, dass das viele Jahre umfassender Umwälzungen geben wird, dann müssen wir Medien, dann müssen sich Politiker, Institutionen aller Art immer wieder auch prüfen, ob wir etwas nachsteuern können, ob wir neue Regelungen miteinander ausarbeiten müssen, ob wir in der Art und Weise des Ansprechens der Öffentlichkeit, des Adressierens von Themen Veränderungen vornehmen müssen, um nicht unter den ungewollten Effekten so zu leiden, dass das eigentlich Gewollte komplett aus dem Blick gerät. Demokratie bedeutet Teilhabe, Demokratie lebt vom Mitdenken vieler. Nur wenn wir die Kreativität der vielen, die zu einem Thema höchst unterschiedliche Sichtweisen haben, jeweils einbringen, kann am Ende eine gute Lösung entstehen. Als ehemaliger Beamter in meinen beruflichen Anfängen kann ich Ihnen sagen, wenn Sie das Ausarbeiten einer Lösung für ein Land nur den Fachbeamten überlassen, in Verbindung mit den Berichterstattern im jeweiligen Parlament des Landes oder des Bundes, dann kann da nie etwas gelingen, was auch nur annähernd von einer Gesellschaft insgesamt akzeptiert wird. Wir brauchen das Mitdenken der vielen. Das ist eine Grundbedingung und das A und O des Gelingens von Demokratie. Und auch hier wird immer wieder von uns zu überprüfen sein, ist die Art der Kommunikation, wie sie sich etabliert hat im jeweiligen Zeitpunkt, tatsächlich schon hinreichend, um das zu gewährleisten. Wir erleben ja auch bei dem Thema, alle könnten sich über soziale Medien beteiligen, dass tatsächlich auch hier nur eine intellektuelle Minderheit sich sehr engagiert. Die Analysen dessen, welche Bevölkerungsgruppen besonders intensiv twittern zum Beispiel oder sich einbringen in Sachdebatten, zeigt ja, dass sehr viele junge, gut ausgebildete Menschen das tun, wohingegen ältere, weniger gut ausgebildete nur sehr unterrepräsentiert sind. Auch hier kann man nicht sagen, die Netzöffentlichkeit bildet den Demos, bindet das Volk sozusagen maßstäblich ab, sondern hier haben wir eine unterschiedliche Sicht der Dinge. Und auch unter dem Aspekt ist es, glaube ich, immer wieder wichtig zu sehen, wie können wir mit allen so kommunizieren, dass sich in einer einigermaßen aufeinander bezogenen Debatte die verschiedensten Strömungen auch dann einbringen können. Ein letzter Gedanke vielleicht noch zu Beginn unserer Keynote, die Rolle der Medien. Es gibt ja einen heftigen Streit auch unter Medienwissenschaftlern, ob es noch in langen Jahren Qualitätsmedien braucht oder ob das die Schwarmintelligenz selber organisieren kann. Also ob die Bevölkerung und die unterschiedlichen Akteure die Klärung von Sachverhalten, das Aufzeigen von Möglichkeiten zur Lösung eines Themas, das auch Bündeln von Stimmungen alleine erbringen können. Meine persönliche Sicht auf diese Dinge, die wird Sie nicht besonders überraschen, weil man auch kaum trennen kann, wo ich nur als langjähriger Beobachter oder für meine Institution spreche. Aber ich glaube, dass wir gut beraten sind, auch weiterhin die Mitwirkung von Qualitätsmedien in Anspruch zu nehmen und auch die Lebensberechtigung und die wirtschaftliche Möglichkeit zu überleben für Qualitätsmedien weiter vorsehen können. Die Entwicklung der deutschen Nachkriegszeit und die Stabilität unserer Demokratie ist auch, nicht nur, aber auch der Tatsache zu verdanken, dass wir im europäischen Vergleich, im internationalen Vergleich hochwertige Berichterstattung in den Medien sichern konnten über viele Jahre. Das schließt nicht ärgerliche Fehler im Einzelfall aus. Da schließt auch nicht aus, dass es vielleicht da und dort noch Handlungsbedarf gibt, immer wieder das journalistische Ethos dann zeitgemäß zu definieren. Aber im Großen und Ganzen gesprochen, glaube ich, haben wir hier eine stabile, gute Entwicklung auch mit einer sorgfältigen Medienberichterstattung gehabt. Und deshalb würde ich mir sehr wünschen, dass die Akzeptanz in der Gesellschaft für die Rolle von Medien auch weiterhin gewahrt ist. Das fordert uns Medienschaffende in ganz intensiver Weise. Ich glaube nicht, dass man einfach davon ausgehen kann, dass Erfolge von früher schon Grundlage genug sind, dass das zur Anerkennung in der Zukunft führt, sondern wir müssen auch immer wieder mit Verantwortungsbewusstsein und einem Maß an Selbstkritik an die Dinge herangehen, sagen, treffen wir ein Thema, lassen wir uns zu sehr treiben, sind wir vielleicht in unserer Meinung zu ähnlich, blenden wir wichtige Aspekte, die in einem Thema stehen, aus. Und die Hauptschwierigkeit, das ist meine eigene Mission auch bei uns innerhalb unseres Senders, wird sein, bei der Beschleunigung aller Nachrichtenzyklen sehr früh in so einem Hype auch den Tiefgang zu Wege zu bringen. Also noch mehr Fachredaktionen auf den Weg zu bringen, die Spezialisierung auch in die unterschiedlichsten Themenwelten voranzubringen und auch Journalisten zu ermutigen, bei uns im Haus auf allen Ausspielwegen mit ihren Informationen sehr frühzeitig präsent zu werden. Wir sind im Netz nicht notwendig mehr Massenmedium. Wir sind in der analogen Welt Massenmedium. Wenn wir im Netz agieren, dann sind wir auf Augenhöhe mit sehr vielen anderen, die sich einbringen. Daran ist auch nichts zu ändern und das muss uns auch nicht schrecken. Am Ende kommt es darauf an, wie gut recherchiert Erkenntnisse sind, wie sehr sie das ganze Bild zeigen zu jedwedem Thema und wie sehr wir auch einen Wettbewerb um die unterschiedlichen Perspektiven und Argumente bieten und gute Partner sind in vielfältigen neuen Allianzen, die es natürlich geben wird mit anderen, die sich beteiligen an der digitalen Kommunikation. Die neue Zeit wird auch bedeuten für uns Medien, dass wir vielfältige Partnerschaften eingehen, von einer Art, wie wir sie vielleicht heute ablehnen und sagen, mit Unternehmen, die keine klassische Mediengeschichte haben, wollen wir nichts zu tun haben, oder auch mit Nutzergruppen. Aber ich glaube, hier werden wir auch neue Wege gehen müssen und dann immer wieder wachsam und selbstkritisch sehen, wie wir unsere Aufgabe erfüllen. Ich bedanke mich sehr für Ihre Aufmerksamkeit und freue mich auf die Diskussion.
Ja, auch von mir aus nochmal ein herzliches Willkommen hier bei der Konrad-Adenauer-Stiftung an unsere Gäste in dem anderen Raum. Ich freue mich ja, dass wir so zahlreich sind, dass sogar eine Übertragung notwendig ist. Und natürlich auf unsere Gäste hier im Podium, die ich nochmal ganz herzlich begrüßen möchte und Ihnen nochmal ausführlich vorstellen möchte. Dorothee Beer, Mitglied des Deutschen Bundestages und parlamentarische Staatssekretärin in unserem Internetministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur. Im Internet auf Twitter, Doro Beer mit 31.500 Followern, hat sie dort 35.100, genau, hat sie dort, aber was sie nicht hat, so konnte ich heute lesen, ist ein Adventskalender. Walli 5, Axel Wallrabenstein, Chairman der MSL Group Deutschland, einer sehr großen Kommunikationsberatung, 5.290 Follower, Stand 17 Uhr heute. Sie waren gerade in der Jackson Pollock Ausstellung der Deutschen Bank und haben gestern Abend einen hervorragenden Weißwein aus der Pfalz getrunken. Ulrich Willem ist schon vorgestellt worden, Intendant des Bayerischen Rundfunks. Herr Willem, der Unternehmensaccount vom Bayerischen Rundfunk auf Twitter hat 19.500 Follower. BR24, die neue Multimedia-Plattform, ganz frisch, erst auf dem Markt, schon 8.700 Follower. Ich habe Sie persönlich mit einem persönlichen Account noch nicht gefunden, aber schon, dass Sie eben digitale Projekte, wie die eben beschrieben, voranschreiben, zeigt ja, wie wichtig Ihnen das Ganze ist. Und Christoph Neuberger, Direktor des Instituts für Kommunikationswissenschaft und Medienforschung an der LMU München, habe ich übrigens auch studiert, Mitautor des Buches Journalismus im Internet. Sie forschen und beobachten all das, über all das, was wir heute hier diskutieren wollen. Ich habe Sie persönlich bei Twitter auch nicht gefunden, sind also nicht selbst als Akteur bewusst dabei, sondern schauen drauf. Mein Name ist Matthias Theis, ich bin TV-Korrespondent im ARD-Hauptstudio, vom RBB entsendet. Ich beschäftige mich viel mit den Facetten des Innenressorts, aber auch der Fortentwicklung digitaler Projekte bei uns im Haus. Und meine bescheidene Followerzahl will ich Ihnen jetzt auch nicht vorenthalten. Ich bin bei 1620. Und meine Herren, nachdem das Ranking jetzt bekannt ist, ist, glaube ich, auch klar, an wen die erste Frage geht, nicht nur aus Höflichkeitsgründen. Frau Beer, zwischen Hype und Shitstorm, wir wollen heute sprechen über Kommunikation im digitalen Raum. Sie sind sehr aktiv, mal aus Ihrer eigenen Erfahrung erstmal. Wie kommunizieren Sie mit Ihren Followern und was ist das Besondere an der Kommunikation im digitalen Raum?
Also zunächst mal habe ich mir immer vorgenommen, ohne Schere im Kopf zu twittern oder Facebook oder Instagram oder was auch immer. Und das ist, gebe ich zu, schwieriger geworden. Also ich versuche es immer noch, aber natürlich, wenn man mal die ein oder andere Erfahrung gemacht hat, ich überlege zumindest eine Sekunde länger. Ich mache es dann meistens trotzdem. In den seltensten Fällen frage ich dann jemanden. Wenn ich meinen Mann frage, sagt er immer nein, weil er da grundsätzlich nicht so wahnsinnig viel davon hält wie ich. Aber ja, man muss es dann letztendlich dann schon selber entscheiden, was man preisgibt und was nicht. Also für mich ist es einfach, neben der politischen Kommunikation, neben der Möglichkeit auch eben direkt zu kommunizieren, ohne Hierarchie zu diskutieren. Das ist ja auch ganz spannend, macht es auch einfach wahnsinnig viel Spaß. Und ich finde, es ist auch nicht schlimm, wenn einem Kommunikation Spaß macht, ob das jetzt mit Journalistinnen und Journalisten ist, ob das aber auch mit der eigenen Bevölkerung ist, musste ich auch erst lernen. Ich bin jetzt seit 13 Jahren im Bundestag und mache das ja nicht von Anfang an. Ich habe am Anfang auch noch viel mit Fax und so weiter kommuniziert. Und das ist ja auch erst im Laufe der Jahre so gewachsen. Und es war immer so für mich ein Unterschied, Marx in Berlin, Marx im Wahlkreis. Mein Wahlkreis ist der ländlichste in ganz Westdeutschland. Also sehr dünn besiedelt, ein Drittel größer als das Saarland. Und da twittert eigentlich niemand, dachte ich immer. Und wenn man dann mal von der Veranstaltung heimfährt und dann ist dann plötzlich doch einer dabei gewesen und man liest auf dem Heimweg dann Sachen, wo man gedacht hat, oh Gott, man hat gedacht, daheim kann man es mal sagen. Und plötzlich steht es dann auch im Internet, macht es jetzt dann doch im Laufe der Jahre schon einen Unterschied, dass man nicht nur in Berlin weiß, dass es kommuniziert wird, sondern sogar in Oberelsbach zum Beispiel.
Wenn Sie sagen Schere im Kopf, dann geben wir einfach rum. Wenn Sie sagen Schere im Kopf und das ist eine Entwicklung, wo Sie sagen, Sie fangen doch an, mehr nachzudenken. Liegt das daran, dass die Reaktionen, die Sie bekommen, extremer geworden sind oder stören Sie die Reaktionen, die immer schon da waren, einfach jetzt im Fortschritt mehr?
Na, es hat auch weniger nur was mit den Reaktionen zu tun. Ich gebe zu, das habe ich noch nie irgendwo erzählt, das bleibt bitte im Raum. Ernsthaft? Ich habe es noch nie zugegeben, aber als ich Staatssekretärin wurde, habe ich bestimmt mal 2-3 Wochen gar nichts gemacht, weil ich so Panik hatte, weil ich dachte, oh Gott, das ist jetzt die Meinung der Bundesregierung und oh mein Gott. Also das ist eigentlich mehr dann, dass man dann doch auch einen Respekt vorm Amt hat. Irgendwann lässt es dann auch wieder nach, nicht der Respekt vorm Amt, aber die Tatsache, dass man dann trotzdem wieder das sagen möchte, was man sagen will. Aber das war eigentlich mehr dem geschuldet. Und wenn jemand einen angreift, das ist ja eigentlich nur, es macht ja mehr Spaß. Also wenn jetzt jeder den ganzen Tag sagen würde, alles super, alles toll, wäre es ja auch langweilig. Ich habe am Wochenende etwas Ärger gehabt, weil ich fand diesen Juso-Bundeskongress so furchtbar und ich war im Auto unterwegs und hatte tatsächlich nichts zu tun. Alle Mappen waren abgearbeitet, es war spät in der Nacht, als ich vom letzten Termin heim bin und habe da halt mal ein bisschen angefangen, wie früher in der JU, was gegen die Jusos zu machen und es war dann, ja, also erstens mal hat es Spaß gemacht und zweitens mal war dann halt auch, ist es mal schön, wieder sich so zu streiten wie früher in der Jungen Union.
Waren Sie da am Steuer?
Natürlich als Verkehrsstaatssekretärin nicht, weil ich mich immer an alle Regeln und Gesetze selbstverständlich halte.
Herr Wall-Rabenstein, es gibt ja Leute, die sagen, egal jetzt mal ob positiv oder negativ, eigentlich ist jede Schlagzeile für den Politiker gut. Hauptsache, er kommt vor. Ist der Shitstorm also per se etwas Neutrales oder ist er schon negativ zu sehen?
Ja, wie immer. Es kommt drauf an, würde ich sagen. Hört man das? Okay. Es kommt halt immer drauf an. Also es gibt natürlich auch einen Shitstorm, der durchaus inspirierend sein kann, bewegend sein kann, auch wieder neue Debatten auslösen kann. Aber alle müssen natürlich auch lernen, vor allen Dingen die, die neu mit diesen neuen Medien und mit den sozialen Medien umgehen. Und ich finde ja auch schon, wenn man schreibt, im digitalen Raum, das hört sich ja schon an, als wäre das irgendwie so ein Versteck, wo man ein bisschen was tut, aber den Zahn muss man sich ziehen. Das Ding geht nicht mehr weg. Also das Internet wird uns nicht mehr verlassen und Social Media wird auch immer wichtiger werden. Und wenn wir glauben, dass wir das auch alles so steuern können, ich habe das mit großem Interesse, wie Sie das auch gesagt haben, Herr Wilhelm, wenn man glaubt, dass man das alles so steuern kann und in bestimmte Bahnen lenken kann, dann glaube ich, ist das auch eine gewisse Illusion, sondern es wird sehr viel Freiraum brauchen, es wird sehr viel Bildung brauchen. Es ist sicher auch sehr anspruchsvoll, mit diesen Medien umzugehen und es wird auch viele Verletzungen geben, auch in der Debatte, in der politischen Debatte. Was uns fehlt, Sie haben es vorhin auch schon angesprochen, ist die Einordnung. Es hat sich ja eigentlich gar nicht so viel verändert, wenn man sich die Tools anguckt. Aber es hat sich insofern was verändert, dass einfach viel mehr Leute sehr viel mehr diskutieren und auch sehr unterschiedlich diskutieren. Wenn früher bei Parteitagen, da saß dann ein Vertreter der Süddeutschen, einer der FAZ und einer vom Spiegel und die schrieben dann einen Tag später, 2 Tage später, eine Woche später einen Leitartikel oder einen Kommentar oder was auch immer und das war dann sozusagen die Meinung. Heute sitzen dann 5 oder 6 mehr oder weniger ausgebildete Redakteure von irgendwelchen Magazinen oder Zeitschriften bei Parteitagen und jeder twittert was anderes. Im Zweifel haben die auch alle unterschiedliche Meinungen. Also die ordnen nicht mehr ein, sondern sie berichten. Und das ist ja das, was Sie vorhin auch gesagt haben. Wir müssen natürlich auch gucken, dass wir insgesamt bei dem Thema politische Kommunikation dahin kommen, dass nicht jeder irgendwie alles sagt, sondern dass wir Möglichkeiten finden, wie wir bestimmte Themen kanalisieren, einordnen, bewerten. Und dann wird sich das, das wird eine gewisse Zeit auch noch brauchen, dann wird sich das auch so entwickeln, dass wir dann wiederum Leitmedien haben im Netz, die dann für bestimmte Gruppen interessant sind, an denen sich auch bestimmte Gruppen orientieren werden, die auch für die Weiterbildung im politischen Kontext sorgen werden. Die Öffentlich-Rechtlichen tun da einiges. Trotzdem muss man auch kritisch sagen, sie schwimmen natürlich auch mit der Welle mit. Also das erfolgreichste Format im Netz ist die Heute-Show beim ZDF, das muss man sagen. Und ob uns das unbedingt weiterbringt in der politischen Debatte, der Klamauk, der da gemacht wird, darüber kann man diskutieren. Das ist sicher ganz nett, sich ab und zu mal anzuschauen, aber es hat natürlich mit politischer Bildung und mit der Frage, wie man miteinander kommuniziert und wie man wichtige Themen setzt und auch diskutiert, relativ wenig zu tun. Trotzdem glaube ich, dass das Internet oder auch Social Media riesige Chancen bringt für die politische Kommunikation, weil einfach sehr viel mehr Leute teilnehmen können, mittun können, partizipieren können, nicht in jedem Raum. Ich glaube, hier haben wir auch ein bisschen Probleme, was die Frage der Netzanbindung angeht. Aber wenn man da herausgeht, kann man ja durchaus wieder einen Tweet absetzen. Aber es ist, wir haben das gesehen, wir haben das bei der TTIP-Debatte gesehen, wir haben es jetzt bei der Olympiadebatte in Hamburg gesehen. Die Frage, wie im Netz diskutiert wird, welche Themen gesetzt werden, werden auch in der Zukunft nicht nur solche einzelnen politischen Fragen entscheiden, sondern sie werden ganze politische Prozesse entscheiden und natürlich auch Wahlkampagnen mitentscheiden. Da muss man sich nur in den USA ein bisschen umgucken, dann weiß man, wie es bei uns, vielleicht nicht ganz so extrem, aber in 10, 15 oder 20 Jahren noch aussehen wird.
Sie beobachten die Entwicklung ja ganz genau. Glauben Sie, dass die Politiker oder die Politik insgesamt bei der Kommunikation im digitalen Raum das Problem hat, dass man der technischen Entwicklung nicht immer hinterherrennt? Man hat den Podcast der Bundeskanzlerin, ist aber, wenn er erscheint, eigentlich schon dabei, dass rückgekoppelt kommuniziert werden muss. Man hat den Twitter-Account eingeführt, dabei sind die jungen Leute schon längst bei Instagram. Kommt man da überhaupt noch hinterher?
Ja, ich glaube, das ist jetzt, ich glaube, die Tools sind auch nicht das Hauptproblem. Das wird sich regeln. Das haben wir in der Wirtschaft, in der Industrie, genauso wie auch im politischen Bereich. Das Ganze ist halt einfach sehr viel größer und wahrscheinlich auch sehr viel, wie man heute schön neudeutsch sagt, disruptiver, als wir uns das vorstellen. Also zwei Beispiele. Und die Frage ist halt, was bedeutet das am Ende für Politik? Der größte Taxiunternehmer der Welt hat kein einziges Taxi, Uber.
Uber.
Der größte Hotelbetreiber der Welt hat kein einziges Hotel, Airbnb. Was heißt das für die Politik? Also ich will jetzt gar nicht darüber diskutieren, ob man in 20 Jahren dann keine Politiker mehr braucht oder was auch immer. Ich meine das jetzt gar nicht, ich meine das auch gar nicht negativ, sondern über die Frage zu diskutieren, was diese Veränderungen, die kommen werden, bringen werden, wie man die annimmt, wie man die aufnimmt, wie man damit umgeht, dass man die im Grunde auch immer mit einem positiven Angang aufnimmt und versucht weiterzudenken und zu überlegen, was kann man daraus Positives bringen, wie kann man Leute mit einbinden, wie kann man auch in der Partei wie der CDU, mein Generalsekretär Peter Tauber ist ja da sehr engagiert, auch was die ganzen netzpolitischen Fragen angeht. Wie kann man da den nächsten Schritt gehen und wie kann man die Leute auch entsprechend mitnehmen?
Neuberger, Uli Wilhelm hat ja gesagt, Echtzeitdiskussion, Echtzeitpolitik sogar auch schon. Sprechen wir über ein gefühltes Phänomen oder ist die Diskussion im digitalen Raum, die diese Echtzeitdiskussion ja mit sich bringt, tatsächlich eine der wachsenden Zuspitzungen ins Positive und ins Negative? Oder nehmen wir nur diese Extreme noch wahr und es gibt eigentlich auch die normale Diskussion, das Hintergründige auch, wenn man es sehen möchte?
Ja, das ist eine sehr vielschichtige Frage. Was wir gerade beobachten, das ist ja das Thema unserer Diskussion heute, ist, dass wir nicht zufrieden sind mit der Diskussionskultur, die wir im Internet beobachten können. Das ist, glaube ich, nicht nur gefühlt, sondern das zeigen auch unsere Studien, dass es da tatsächlich Defizite gibt. Das lässt sich durch verschiedene Ursachen erklären. Das erste ist sicherlich die Frage, wer beteiligt sich an diesen Diskursen? Wir haben bereits gehört, dass es nur eine Minderheit ist. Es sind oft auch diejenigen, die den Eindruck haben, dass sie von den sogenannten Mainstream-Medien nicht genügend berücksichtigt werden. Also eher extreme Positionen, mittlerweile auch kampagnenhafte Beteiligungen im Internet, wo diese Möglichkeiten auch genutzt werden. Zweiter Punkt ist sicherlich, dass wir es im Internet mit einer enormen Aufmerksamkeitskonkurrenz zu tun haben, also wahrgenommen zu werden, muss man entsprechende Reizpunkte auch setzen. Das spielt sicherlich eine große Rolle. Ein dritter Punkt ist, dass wir, glaube ich, bisher noch nicht über die geeigneten Formate verfügen für einen gepflegten Diskursstil. Facebook, Twitter und so weiter sind ja nicht deshalb geschaffen worden, damit der politische Diskurs vorangetrieben wird, sondern in erster Linie, um Geld zu verdienen. Dass dort viel passiert, dass wir ganz oft dorthin gehen, dass dort viel Traffic produziert wird, das steht doch im Vordergrund. Man kann, auch wenn man sicherlich mit 140 Zeichen sehr viel Spannendes schreiben kann, aber man kann sicherlich nicht das machen, was sich etwa Jürgen Habermas gewünscht hat, als er mal die beschrieben hat, wie ein solcher deliberativer Prozess ablaufen soll. Und mir fehlen im Moment einfach noch diese Orte im Internet, die entsprechend gestaltet sind. Der Blick fällt dann natürlich zunächst mal auf die klassischen Medien, auf den professionellen Journalismus, von dem man das zuerst erwarten würde, der, wie wir wissen, unter ökonomischen, auch unter anderen Problemen im Moment leidet, wo sicherlich auch die Experimentierfreude im Moment noch fehlt. Auch das Rollenverständnis ein anderes werden müsste, dass man sich stark als Moderator versteht und wo man dann einfach die entsprechenden Foren schafft, wo man auch über lange Zeiträume, auch das ist ja eine Stärke des Internets, geht ja nicht nur um die Beschleunigung, sondern wo man mit der Kraft der Rationalität des geschriebenen Wortes dann auch diskutieren kann. Und ich glaube, es gibt überhaupt keinen Grund, selbst wenn der Zensurvorwurf dann immer sehr schnell im Raum steht, jederzeit immer alle mitdiskutieren zu lassen. Man könnte, glaube ich, auch in einem überschaubaren Kreis, wo das dann auch noch funktioniert, dass man aufeinander hört, dass man aufeinander eingeht, Diskussionsrunden schaffen, die dann schön moderiert sind, wo man sehr viel mehr erreichen könnte, als wir im Moment erleben.
Wie mächtig sind denn Ihrer Erfahrung nach diese lauten Schreihälse im Internet? Also wir haben schon gehört, jetzt gerade Hamburg 24, TTIP auf der einen Seite. Wie groß ist der Einfluss oder werden Sie nicht auch in Zukunft mehr und mehr überhört werden, weil als das Grundrauschen einfach dann rausgefiltert wird?
Ich denke, wenn andere Diskussionen stilbildend werden, kann das sein, dass das nur ein zeitweiliges Phänomen ist. Auf der anderen Seite ist es natürlich eine der auch geschätzten Stärken dieses Mediums, dass wir über soziale Medien eben jederzeit die Möglichkeit haben, dass sich jeder zu Wort meldet. Man kann sowas nicht unterdrücken, ich denke auch, man sollte es auch nicht. Das ist die Stärke, die Partizipationsmöglichkeit dieses Mediums, die sich damit auch verbindet. Das ist sicherlich so. Es ist, glaube ich, auch zum Teil eine Überschätzung dieses Phänomens. Und ich glaube auch, dass oft Journalisten den Fehler machen, dass jede Aufwallung im Netz, jede Stimmungsumschwung, jedes aggressive Wort im Netz dann auch gleich zur Meldung gemacht wird. Und ich glaube, das wissen wir aus Studien, dass nach wie vor die Verstärkung durch die klassischen Medien notwendig ist, um ein Thema aus dem Netz zu setzen. Wenn man das kleiner fahren würde, man braucht es nicht ignorieren, aber wenn man es kleiner fahren würde und auch richtig einordnen würde, es ist keine Repräsentativität hier gegeben, sondern das sind einzelne Gruppen, wie gesagt, auch im maximalen Maße kampagnenhaft gesteuert, sodass man dieses Phänomen dann auch richtig einordnen muss.
Herr Wilhelm, wie groß war bei Ihnen die Angst, als Sie gesagt haben, BR 24, das müssen wir machen, aber eben vor diesen Schreihalsen, die betreut werden müssen, die observiert werden müssen, die begleitet werden müssen? Und wie sind die Erfahrungen, die Sie damit machen, jetzt nach den ersten Monaten?
Also speziell mit dieser App sehr gute. Über 150.000 Downloads nach meinen neuesten Informationen. Und auch sehr positive Resonanz. Also es wird nicht nur einmal runtergeladen, sondern auch sehr intensiv genutzt. Gibt unterschiedliche Ressorts, auch im Haus. Macht es vielen Redaktionen auch Spaß, mitzudenken und mitzuliefern. Ich denke, dass wir bei allem, was wir da tun, ob Parteien, einzelne Politiker, Medien, Institutionen, immer einen doppelten Maßstab anlegen. Das eine ist, wie kommen wir selber zurecht unter diesen veränderten Rahmenbedingungen? Wie wollen wir die Kommunikation so verändern, dass wir den maximalen Effekt erzielen? Und da handelt eben jeder so tüchtig sie oder er kann. Und das andere, der zweite Maßstab ist, wie treffen wir denn insgesamt dann noch die Werte, die wir uns gegeben haben? Also beides ist ja gleichermaßen wichtig. Jeder, der in Konkurrenz steht, muss sich behaupten. Wir als Medien auf dem Medienmarkt, die Parteien im Wettbewerb der Parteien. Und auf der anderen Seite müssen wir ja die Klärung der vielen Sachthemen so leisten, dass unser Land nicht in gewaltige Schwierigkeiten gerät. Politik ist eben kein Spiel und keine Tändelei, sondern am Ende von schicksalhafter Bedeutung für Millionen Menschen. Und es ist eben nicht egal, ob man aus bestimmten Stimmungen Entscheidungen in diese oder jene Richtung trifft, sondern wichtig ist ja, dass am Ende ein Land auch einen guten Weg haben kann, dass wir zu dem stehen, was wir uns in langen Linien vorgenommen haben. Und dieser doppelte Maßstab ist aus meiner Sicht wichtig. Also auf unser Haus jetzt zum Beispiel heruntergebrochen, heißt das einerseits so vielfältige Initiativen ergreifen, wie wir nur können, um am digitalen Markt auch relevant zu bleiben, vernehmbar zu bleiben und auf der anderen Seite aber dann auch immer wieder ein Stück zurückzutreten und zu sagen, erfüllen wir unseren Auftrag noch. Also leisten wir eine verlässliche, seriöse Information mit dem, was wir da insgesamt veranstalten, ermöglichen wir allen, die für uns aufkommen, die uns finanzieren, die Meinungsbildung in der Qualität, wie wir es gerne machen wollen und wovon ja am Ende auch unsere Zukunft abhängt. Denn eine von der Allgemeinheit finanzierte Einrichtung wie der öffentlich-rechtliche Rundfunk kann nicht nur am Markterfolg alleine gemessen werden, sondern tatsächlich auch an dem Anspruch, der in den verschiedenen Gesetzen steht. Also der Allgemeinheit zu dienen, Service Public, wie ja der öffentlich-rechtliche Rundfunk im Französischen heißt, oder Public Service Broadcasting, ist ja nicht nur eine Floskel, sondern sollte uns ja auch immer wieder verpflichten. Und in diesem Kontext sehe ich eigentlich alle, die sich diese Frage stellen. Ein Politiker, eine Partei, eine Kirche, eine Gewerkschaft, ein Unternehmen muss einerseits sich so gut und lageangepasst wie möglich verhalten, um tatsächlich eben nicht unterzugehen, um sich Gehör zu verschaffen, die Interessen auch geltend zu machen und auf der anderen Seite natürlich immer auch zu überlegen, ist das, so wie wir das machen, tatsächlich im langfristigen Interesse unserer Institution oder der Positionen, die wir gerne einbringen möchten. Also Verantwortungsbewusstsein und auf der anderen Seite natürlich eine gewisse Cleverness oder Informiertheit über das, was die Veränderungen verlangen und mit sich bringen.
Sie haben ja vorhin gesagt, wir müssen über Jahre wachsam sein und wachsam bleiben. Das geht natürlich an unser System, das geht an den einzelnen Journalisten. Wie gewährleisten Sie das denn jetzt in diesen immer schnelleren Internetangeboten? Gibt es da einen Krisenmechanismus, ein Krisenleitungsthemen? Wie sieht das in der Praxis aus?
Ja, also das war eher eine gesellschaftliche Bemerkung und bezog sich gar nicht auf die digitale Kommunikation im engeren Sinn, sondern eigentlich auf die Folgen der Digitalisierung insgesamt, wie sich die Arbeitswelt verändern wird, was es für das Bildungssystem bedeutet, was es bedeuten wird, wenn Menschen mit einer geringen Qualifikation vom Arbeitsmarkt dann natürlich hier viel mehr Probleme bekommen, weil durch die zunehmende Digitalisierung ihre Tätigkeit auch auf andere Weise erledigt werden kann. Alles, was geringqualifizierte und repetitive Tätigkeit ist, kann ja ersetzt werden innerhalb der nächsten 10, 15 Jahre. Wie gehen wir dann damit um? Also eine Fülle ist nur ein Beispiel dessen, was da auf uns zukommen wird. Das wird in Wahrheit noch sehr viel komplexer sein. Und das wird uns fordern, immer wieder genau zu schauen, wo stehen wir und wie können wir das Versprechen, was eine Demokratie allen Menschen machen muss, nämlich dass es eine Staatsform ist, in der sie am Ende mehr oder weniger auch gut aufgehoben sind. Wie können wir das einlösen? Wie können wir es verhindern, dass sich eine sehr fähige Elite immer mehr verselbstständigt, dass sie immer mehr Ressourcen nur für sich selbst in Anspruch nimmt, um sich selbst kreist, mit anderen Eliten in anderen Ländern nur noch Austausch pflegt. Es gab ja Jahrhunderte, wo es genauso war, mit einer globalisierten Oberschicht und einer größeren Mehrheit, die eben nicht mehr diese Teilhabe hatte. Sehr abstrakt vielleicht, im Moment auch für manche kaum verständlich, warum ich das so an den Anfang gestellt hatte, aber ich glaube, in der Vergleichbarkeit der digitalen Revolution, in ihren Auswirkungen mit der industriellen Revolution, wird vieles auf uns zukommen in langen Jahren, womit wir klug umgehen werden müssen. Und ganz konkret jetzt als Medium kann man es natürlich auch viele Nummern kleiner machen. Das ist schon klar. Also da wird es dann auch nur darum gehen, wie können wir mit unserem Budget, mit unseren begrenzten Mitteln und Qualifikationen im Haus tatsächlich neue Produkte anbieten, wie können wir versuchen, Leuten, die vielleicht Radio und Fernsehen nicht mehr in der gewohnten Weise nutzen, auf andere Weise unsere Inhalte näher bringen. Und da müssen wir im Haus alle Programmmacher immer wieder motivieren, zu sagen, ihr macht nicht in erster Linie die angestammten Radio- und Fernsehsendungen, sondern ihr seid ja Experten für viele Themen von Wissenschaft, Bildung, Politik, Wirtschaft, Medizin und so weiter. Und wir können neben dem, was wir bisher gemacht hatten, spannende Radio- und Fernsehsendungen eben auch mehr machen, was vielleicht in einer anderen Anmutung dann gestaltet wird, aber ein anderes Publikum erreicht, die ja auch für uns bezahlen müssen.
Sie würden gerne was dazu sagen,
ja,
bitte.
Mir ist es ehrlich gesagt ein bisschen zu negativ in dem gesamten Kontext, weil natürlich kann man von Elitenbildung reden, aber dann kann man auch sagen, warum haben in Deutschland oder weltweit 10% der Bevölkerung 60% des Vermögens? Also darüber kann man sich auch mal Gedanken machen. Ich würde eher in eine andere Richtung gehen und würde die Chancen sehen, die gerade das Internet und die Digitalisierung bringt. Ich meine, Menschen in Afrika, in Asien, in Ecken der Welt, wo bisher Bildung nie hinkommen konnte, haben riesige Möglichkeiten, jetzt sozusagen teilzunehmen, mitzutun. Die ganzen Ressourcen, die brachlagen in den letzten Jahrzehnten an wirklich an Human Resources, können wir nutzen. Die Leute können mittun. Es gibt wahnsinnige Projekte mittlerweile, wo über Crowd-Situationen Krebsforschung betrieben wird. Also es gibt wahnsinnige Dinge, wenn man sich dafür ein bisschen interessiert und sich da mal ein bisschen einliest. Das ist ein bisschen auch so die deutsche Anmutung. Doro war ja auch vor 4 Wochen im Silicon Valley. Wenn man da mal eine Woche unterwegs ist und das mitbekommt, da ist nicht alles Gold, was glänzt, sicher nicht. Aber es gibt einfach eine sehr optimistischere, eine sehr positivere Grundhaltung mit allen Fragen, die mit der Digitalisierung und mit dem Netz zu tun haben. Und wenn wir über das Internet reden und auch über die Debatten, die in Deutschland geführt werden, auch im Bereich Social Media, dann hört sich das immer so ein bisschen an wie betreutes Twitter. Ja? Das finde ich ehrlich gesagt, wir unterschätzen da auch die Bürgerinnen und Bürger ein bisschen. Natürlich gibt es Auswüchse und damit muss man sich auch auseinandersetzen, aber ich sehe grundsätzlich da eher die Chancen als die Risiken.
Dann bleiben wir doch mal gleich bei einer Chance. Frau Beer, mit der politischen Diskussion im digitalen Raum war ja die Hoffnung verbunden oder ist die Hoffnung verbunden, dass jeder teilhaben kann. Merken Sie auch, dass Sie von anderen Leuten angesprochen werden, von anderen Schichten angesprochen werden, die bis jetzt nicht mit Politikern im Kontakt waren, die vielleicht auf dem Marktplatz stehen beim Wahlkampf oder zu solchen Veranstaltungen gehen wie heute. Also die Teilhabe, wie nehmen Sie die wahr?
Also zunächst mal sehe ich auch immer das Positive und zwar alleine deswegen, weil wir es nicht ändern können. Und deswegen ist meine Einstellung immer die, wenn man es nicht ändern kann, dann muss man es positiv begleiten. Und deswegen, ja, natürlich lernt man auch andere Menschen kennen, auf jeden Fall. Ich habe auch über verschiedene soziale Kanäle schon so viele Menschen kennengelernt. Also erstmal über dieses Internet dann auch im angeblichen Real Life dann getroffen, wobei ich auch immer diese Unterscheidung ganz merkwürdig finde, weil für mich ist es auch echtes Leben, findet halt auf anderen Plattformen statt, aber es ist kein Widerspruch in sich. Und das ist auch schön, weil auch daraus Freundschaften entstehen können. Also das finde ich grundlegend positiv und auch was die Diskussionen betrifft. Ich finde auch, dass es eigentlich niederschwelliger geworden ist, sich an uns zu wenden. Vielleicht bestätigt das der Bundestagspräsident, aber ich überspitze jetzt mal, wenn man früher musste man vielleicht noch mit dem Pferd zum Parlament reiten, um seine Petition abzugeben, das ist eben nicht mehr notwendig. Man kann das auch zu Hause, wenn man in meinem Wahlkreis wohnt, der wie gesagt sehr ländlich ist, muss man nicht in den Zug steigen und ein paar Stunden nach Berlin fahren. Man muss nicht extrem viel Sprit verfahren. Man kann das eben zu Hause mit einem Mausklick erledigen, dass ich mich an den Deutschen Bundestag wende. Und das finde ich extrem positiv. Man kann sich zusammenschließen mit anderen Menschen, die die gleiche Petition haben. Und man kommt näher an seine Abgeordneten ran. Ich habe tolle Mitarbeiter in meinem Abgeordnetenbüro. Einer ist auch da heute Abend, aber ich würde es auch sagen, wenn er nicht da wäre, weil er wird's eh erfahren. Man muss nicht mehr über diese Mitarbeiter gehen. Ich sage, wie man früher immer gesagt, die Vorzimmerdrachen muss man nicht mehr umgehen heutzutage, um an Politiker zu kommen, sondern man kommt eben auch direkt dran. Ob man das will oder nicht, ist wieder was anderes. Aber ich finde es eigentlich auch ganz spannend, dass man wirklich 7 Tage die Woche, 24 Stunden erreichbar ist. Man muss es ja nicht sofort beantworten, aber man hat die Möglichkeit, wenn es dann auch mal brennt, man muss auch nirgendwo gelesen, Hack hinsetzen und, und. Das ist auch, liegt ja immer an einem selber, was man auch selber für eine Taktzahl hat oder was auch nicht. Und deswegen sowohl was Bürgerinnen und Bürger betrifft, als auch die Möglichkeit betrifft, auch mal Journalisten zu umgehen. Ich meine, der Regierungssprecher, auch der Nachfolger vom Uli Wilhelm, macht das ja ganz fantastisch und zieht sich jedes Mal den Zorn zu, jedes Journalisten und jeder Journalistin, wenn er über die Kanzlerin irgendwas twittert oder auf Facebook stellt, weil dann sofort der große Aufschrei kommt, das ist nicht über das Fax des Bundespresseamts gekommen und es kann nicht sein, dass da Exklusivbotschaften verkauft werden, das ist ungerecht. Und man sagen muss, ja, also willkommen. Müsst ihr euch eben auch woanders engagieren, beziehungsweise auch alle Plattformen bedienen. Warum sollen immer nur Politiker alle Plattformen bedienen? Und in dem widerspreche ich dem Axel Wall-Rabenstein, weil ich schon glaube, dass es auch was mit den Plattformen zu tun hat, gerade für uns Politiker, weil du vorhin meintest, dass die Plattformen nicht so das Entscheidende sind. Ich finde schon Ihre These mit dem Hinterherrennen keine ganz verkehrte. Wenn ich Schulklassen habe und habe 150 Gymnasiasten jetzt im Abschlussjahr und dann sage ich immer, wollt ihr jetzt ein Foto mit mir machen? Keiner muss, es muss keiner mit drauf. Aber wenn ihr mit drauf geht, dann werde ich das halt dann auch posten. Und dann fragen die, wo denn? Sage ich ja, zum Beispiel auf Facebook und Twitter. Und dann kommen in der Regel alle 18-jährigen Mädels und sagen, bitte auch auf Instagram, weil alles andere nutzen wir halt gar nicht. Ja. Jetzt ist mein Instagram-Account, um es höflich auszudrücken, extrem ausbaubar. Also ich habe einen, aber er ist echt ausbaubar. Werde ich jetzt auch noch machen. Nicht erst im Wahljahr, sondern auch in nächster Zeit. Bin da auch für jede Hilfestellung dankbar. Aber wenn man jetzt wieder liest, der US-Wahlkampf, die Politiker, die drum kämpfen, US-Präsident oder US-Präsidentin zu werden, machen das alles über Snapchat, dann doch denke ich mir auch, weil ich ja alles selber bediene, wo soll das noch hinführen? Und kann ich das überhaupt noch? Weil ich mir dann manchmal so denke, das sind halt meine jüngeren Nichten und Neffen wesentlich fitter schon, als ich das bin. Und ja, da bräuchte ich dann auch an der einen oder anderen Stelle manchmal schon Hilfestellung. Und deswegen ist die Plattformdiskussion schon eine, weil ich auch der Überzeugung bin, man muss es selber machen. Die Haushälter haben uns jetzt zwar mehr Geld für Mitarbeiter zur Verfügung gestellt, um was ich auch drüber streiten kann, aber ich sage nur, ich würde jetzt niemanden einstellen für Social Media, weil es dann halt wieder nicht passt, weil man halt dann nicht authentisch ist. Und wenn man aber alles bedienen möchte, weil man alle erreichen möchte, eben, weil vorhin gesagt wurde, ich glaube auch in der Keynote hat der Uli Wilhelm gesagt, dass auf Twitter so die jungen Leute sind. Das stimmt ja gar nicht. Es sind nämlich die älteren Menschen, die auf Twitter unterwegs sind. Es kommt immer auf die Relation an wahrscheinlich, aber ich finde, es sind die Älteren. Und deswegen muss man genau gucken, was sind dann die Plattformen, die von Jüngeren genutzt werden und wie kann man die eben auch noch erreichen. Und ich erreiche eben meine Senioren mehr über Facebook und dann eben die Jüngeren dann eher über Instagram und dazwischen sind dann vielleicht ein paar, die auf Twitter sind. Also es ist schon eine Herausforderung. Auf jeden Fall.
Ja, immerhin sind Sie offenbar dann bei Facebook. Ich habe gemerkt, Sie haben beim Stichwort Teilhabe nämlich gezuckt und ich wollte auch deswegen da nochmal nachfragen, Herr Neuberger. Ist es nicht so, dass die digitale Entwicklung auch einen Teil der Bevölkerung abkoppelt von dieser Teilhabe?
Das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Wir haben ja in den 90er Jahren, als das Internet aufgetaucht ist, eine breite Diskussion gehabt über die angebliche digitale Spaltung. Da ging es vor allem um die Frage, dass man den technischen Zugang hat zum Internet. Wir wissen mittlerweile, dass ungefähr 80% der Bundesbürger ab 14 Jahren das Internet zumindest gelegentlich nutzen und der verbleibende Kern, dieser harte Kern, will eher nicht. Also mittlerweile haben diejenigen, die ein Interesse daran haben, diesen Zugang. Allerdings haben wir festgestellt in der Forschung, dass es eine Vielzahl von weiteren Klüften gibt. Alleine der technische Zugang und dass man gelegentlich mal im Internet ist, reicht noch nicht aus, um soziale Ungleichheiten zu verringern. Dafür ist das Medium viel zu vielfältig, sind die Anwendungsmöglichkeiten viel zu breit. Also ist die Frage, ob man sich hier unterhält, ob man eher sich informieren will, ob man das als Wissensreservoir nutzt, um sich weiterzubilden, ob man sich politische Informationen aussetzt oder nicht. Und da finden wir tatsächlich Spaltungen. Es gibt viele, die eben sich nicht politisch informieren. Und das Internet ist eben nicht nur ein reines Rezeptionsmedium, sondern eben auch ein Kommunikationsmedium. Wir sprechen mittlerweile von einer demokratischen Spaltung, nämlich im Hinblick auf die Frage, wer engagiert sich denn da eigentlich politisch? Wer diskutiert da mit? Wer versucht Einfluss zu nehmen auf Meinungsbildungsprozesse? Und da zeigt eine Panelstudie von Kollegen Fowe, Immer, Wolling, die zeigt eben, dass der Anteil der Leute, die sich engagiert, nicht sehr viel größer geworden ist. Das Internet mobilisiert nicht. Wer kein Interesse hat, wird auch im Internet nicht anfangen zu diskutieren. Es ist ungefähr eine gleich große politische Elite, vergleichbar mit der Offline-Elite, die sich auch im Internet engagiert. Die sind natürlich jünger und internetaffiner. Das muss man im Hinterkopf behalten. Dann kommen weitere Klüfte, die Aufmerksamkeitskonkurrenz. Wer wird überhaupt wahrgenommen oder wer verschwindet im sogenannten Longtail des Internets? Wer wird also mit seiner Meinung auch wahrgenommen? Darüber wissen wir noch nicht allzu viel, aber man kann im Großen und Ganzen wahrscheinlich sagen, dass es nur relativ selten gelingen wird, dass Bürgerinnen und Bürger ein eigenes Thema setzen können, mit ihrer Meinung groß rauskommen. Und dafür müssen auch erst die Bedingungen geschaffen werden. Beispielsweise, dass Journalistinnen und Journalisten anfangen, auch mal in den Tiefen des Webs zu graben und sich die kleinen Blogs anzusehen, dort schauen, wo Bürgerinnen und Bürger dann auch aktiv sind. Ich fand zum Beispiel einen großen Nachteil, dass Google keine Blogsuche mehr anbietet. Es ist damit sehr viel schwerer geworden, in diese Tiefen des Netzes zu kommen. Das heißt also, das, was dann wirklich zu der öffentlichen Meinungsbildung beiträgt, letztlich auch zu den politischen Entscheidungen, ist, glaube ich, nach wie vor weitgehend in der Hand der klassischen Medien, des professionellen Journalismus. Es gibt eine sehr spannende Studie aus den USA, wo sich mal ein Forscher einerseits die Aufmerksamkeitskonkurrenz angesehen hat. Er kam zum Ergebnis, im Internet ist die Konzentration größer als in den klassischen Medien, also wenige kriegen viel mehr Aufmerksamkeit als in den alten Medien. Und vor allem diejenigen, die das schaffen, selbst unter den Bloggern, sind Elitevertreter. Das sind Wissenschaftler, das sind Rechtsanwälte und so weiter, die auch in der Vergangenheit schon gute Chancen hatten, um sich öffentlich zu artikulieren.
Vielleicht nochmal die Nachfrage, bevor Sie widersprechen dürfen. Frau Bär, Sie wollten gleich was sagen, das ist, dürfen Sie auch. Weil Herr Wilhelm vorhin sagt, der BR ist jetzt im Medium Internet dann einer unter vielen. Es gibt viele gleich starke Konkurrenten. Sind die alten großen Player die neuen großen Player und es sind noch ein paar neue dazugekommen oder sind neue große Player dabei?
Also die klassischen Medien sind noch, mit Betonung auf noch, sehr wichtig im Internet, was die Informationsversorgung angeht. Allerdings bröckelt, glaube ich, ihr Status. Das lässt sich durchaus auch empirisch belegen mittlerweile. Also man kann es etwa daran merken, dass die Markenbindung nachlässt. Immer mehr Leute sagen in Studien, eigentlich ist es egal, woher die Nachricht kommt, auch Hauptsache ich finde sie irgendwo. Ich gehe gar nicht mehr extra auf eine Website, wo man auch dann weiß, wer dahinter steht, welche Redaktion dahinter steht, wie viel Vertrauen man der schenken kann. Also es gibt so eine gewisse Oberflächlichkeit, auch Verflachung in der Informationsnutzung, daran kann man es ablesen. Auch die Frage, ob man noch unterscheidet zwischen Journalismus und Nichtjournalismus, zwischen Public Relations und seriösen Journalismus, auch das bröckelt. Man kann also einerseits in Wahlkampfstudien feststellen, dass sich viele natürlich, was auch sicherlich seine positiven Seiten hat, auf den Websites der Parteien Politiker informieren. Es gibt eine Studie aus den USA, wo nach den Motiven gefragt wurde, weshalb man denn Politikern in den sozialen Medien folgt. Und da gibt immerhin ein Viertel ungefähr an, da kriege ich die reliableren, die objektiveren Informationen als bei den Nachrichtenwebsites. Das ist ein schlechtes Zeugnis für die Nachrichtenwebsites. Wenn man den Eindruck gewinnt, an der Quelle kriegt man die hochwertigeren Informationen. Also die Profilierung der klassischen Medien im Internet hat noch Defizite.
Wo wollten Sie widersprechen?
Ich wollte nur widersprechen, so zu tun, als ob das so was wesentlich basisdemokratischer beziehungsweise mehr die Menschen erreicht, wenn man sich auf die klassischen Medien verlässt. Also wenn ich jetzt mal eine meiner Heimatzeitungen, die größte Heimatzeitung hernehme, in einem Landkreis mit 90.000 Einwohnern, hat die gerade noch die Zahl, die sie offiziell bekannt gibt, 7.000 Abos. Und das finde ich sehr hochgegriffen. Das sind ja meistens die Zahlen, dass Anzeigen auch verkauft werden. Also haben sie wahrscheinlich weniger oder die Auflage ist geringer. Also sagen wir mal 7.000 für 90.000. Und das sind sicherlich auch, dann sind ein paar Abonnenten dabei, die auch nicht lesen, beziehungsweise wo die anderen Medien die abonniert haben, um Feindbeobachtung zu machen. Also die normalen Bürgerinnen und Bürger sind dann nochmal wesentlich weniger. Deswegen weiß ich immer nicht, man kann das auch alles verklären. Ich will auch die Wichtigkeit nicht abstreiten, gerade was zum Beispiel das Korrespondentennetzwerk der Öffentlich-Rechtlichen und so weiter betrifft. Aber wenn man jetzt heute wieder liest, der Spiegel hat 150 Stellen gestrichen, 35 davon in der Redaktion, dann muss man sich eben auch die Frage stellen, warum das so ist. Und eben das Beispiel, wo bekommt man bessere Informationen, wo bekommt man sie eben auch ungefilterter. Und nochmal, wir reden auch jetzt heute sehr stark auch über den Status quo und wie ist es jetzt im Jahr 2015. Aber wesentlich spannender ist natürlich die Sorgen, die wir uns vielleicht machen, weil wir sagen, wie werden Medien genutzt und kann man unterscheiden, weiß jemand, was eine Anzeige ist oder ob das jetzt ein bezahlter Blogger ist, wann kommt irgendwie raus, dass jemand, der über Kosmetik-Blog, dass der diese Proben zugeschickt bekommt und die heimlich noch bezahlt bekommt. Das sind doch überhaupt nicht mehr auch die Probleme der nachkommenden Generationen. Also wir müssen vielleicht auch viel mehr darüber sprechen, wie nehmen unsere Kinder diese Medien wahr, die verstehen überhaupt nicht, dass man überhaupt noch linear Fernsehen schaut beispielsweise. Die verstehen überhaupt nicht, dass man auf eine bestimmte Tageszeit angewiesen ist für bestimmte Diskussionen. Und das sind, glaube ich, die größeren Herausforderungen. Dann, wenn es keine bestimmte Zeit gibt, um Nachrichten zu schauen, der Tatort wird nur deswegen nicht zeitversetzt geschaut, weil man dabei twittert, aber nicht, weil man sagt, man muss das unbedingt am Sonntagabend um 20.15 Uhr machen. Das sind, denke ich, die wesentlich spannenderen Punkte zu schauen. Wie wachsen unsere Jugendlichen, wie wachsen die Kinder auf und was haben wir da für eine Aufgabe, diese Transformation ins digitale Zeitalter so rüberzubringen, um wirklich auch die Vorteile rauszuarbeiten, ob das die Digitalisierung im Verkehr ist, dass wir jetzt darüber reden, dass später mal die jetzigen Kinder gar keinen Führerschein mehr machen müssen, weil ihre Autos sie selber von A nach B bringen, dass sie später selber länger selbstbestimmt in ihrem eigenen Haus wohnen können, beziehungsweise auch die medizinische Versorgung vor Ort haben, ohne in ein Heim zu müssen und. Das sind ja die Beispiele immens. Und das Gleiche gilt natürlich auch für Informationen, für Medien, dass wir schauen müssen, was brauchen überhaupt unsere Bürgerinnen und Bürger, vielleicht auch mehr vom Nutzer her denken und weniger, was Medien brauchen, weniger, was Politiker brauchen, sondern mehr, was braucht eigentlich Lieschen Müller, hieß es früher immer, was sind die Informationen und wo bekommen sie die am besten?
Ja, da hat der Wilhelm ja schon eine Antwort gegeben, indem er sagte, er braucht eingeordnete Informationen und dass das eben auch nach wie vor unsere Daseinsberechtigung wäre. Wir beobachten ja alle mit Sorge die Demonstrationen in Teilen des Landes, wo Lügenpresse geschrien wird. Ich würde Sie mal um eine Einordnung bitten. Wenn Sie die digitale Entwicklung sehen, es geht immer schneller auf der einen Seite, die Politiker geben unmittelbar ihre Statements auf Twitter raus. Das ist sehr unmittelbar und schnell auf der einen Seite, aber für den Journalisten gar nicht so einfach, die kritischen Nachfragen zu stellen. Die Breite der Thematik wirklich nochmal abhandeln zu können, sondern nur in 140 Zeilen schnell. Wie groß ist die Sorge bei Ihnen, dass das ein Trend ist, der sich verstetigt? Und was können wir dagegen machen?
Ja, vielleicht erlauben Sie mir nur einen Satz noch vorneweg zum Thema, ob jetzt die Entwicklung zu positiv oder zu negativ gesehen wird. Mich beschäftigt die Frage sowieso gar nicht, ob man das jetzt positiv oder negativ findet, sondern jede technologische Veränderung bietet eine Fülle fantastischer neuer Möglichkeiten für viele Menschen. Und auf der anderen Seite ist halt immer auch eine Gestaltungsaufgabe eröffnet, wie man die möglichen, immer auch beinhalteten Risiken dann ein Stück weit mit auffangen kann oder eben vernünftig regeln kann. Das war bei allem so, was sich an Neuerungen ergeben hat. Und das ist auch hier so. Und wenn wir eben über das Thema sprechen, wie kann eine Demokratie, eine freie Gesellschaft bleiben, was sie ist, was sie sein will, zeitgemäß verändert, dann ist diese Gestaltungsaufgabe zu machen. Ohne dass man vernünftigerweise abstreiten sollte, dass es viele grandiose neue Möglichkeiten gibt, dass es ganz viele neue Produkte gibt, die Millionen Leuten Spaß machen, die sie auch animieren, kreativ zu sein und auch vielen anderen damit Freude bringen. Also da einen Widerspruch zu konstruieren, liegt mir völlig fern. Frage Lügenpresse ist ein wirklich sehr, sehr wichtiges Thema. Eine Gesellschaft wie die unsere kann nicht damit leben, wenn sich auf die Dauer Nebenöffentlichkeiten verfestigen oder Gegenöffentlichkeiten etablieren. Mit den Möglichkeiten über Bots zum Beispiel war ja in dieser Woche auch, glaube ich, auf der Wissenschaftsseite der SZ zu lesen, dass eine Fülle von Kommentaren von Automaten generiert sind im Zusammenhang mit den unterschiedlichsten Debatten. Also das, was an Hassmails, an hämischen Kommentaren kommt, zum Teil gar nicht von Menschen kommt, sondern von Computerprogrammen geschrieben wird, um bestimmte Stimmungen noch zu verstärken, dann zeigt das ja, dass Verschwörungstheorien ideale Bedingungen finden, wenn man sich nicht darum kümmert. Wir haben es nicht in der Hand, mit unseren journalistischen Angeboten sowas komplett auszuschließen. Wir können uns aber bemühen, das ganze Bild jeweils zu zeigen und Leute, die ein Interesse mitbringen, sich um alle Aspekte eines Themas zu kümmern, nicht zu verlieren. Also was schlecht ist, wenn man bei egal welchem Thema sehr einseitig ist und relevante Haltungen von Millionen Menschen einfach nicht vorkommen lässt, weil deren Reaktion sein muss, wir sind offenbar nicht wichtig, meine Lebenswelt spielt in diesem Angebot offenbar keine Rolle. Und dann ist eigentlich der Nährboden eröffnet, dass sich dort neue Netzwerke bilden, die sich dann nur gegenseitig bestärken. Klingt einleuchtend und auch einfach, ist aber mitunter sehr schwer, weil auch Redaktionen ja erstens der Beschleunigung unterliegen, zum Zweiten auch zum Teil auf der Linie eben ihrer eigenen Haltungen, die sie in langen Jahren hatten, arbeiten und vielleicht auch neue Erkenntnisse nicht sofort in dieser Schärfe dann diskutieren können. Aber es fordert uns, da ist Selbstkritik auch, glaube ich, sehr, sehr wünschenswert. Und Erfolge der Vergangenheit, dass man diese und jene Themen gut aufgearbeitet hat, in früheren Jahren bedeuten gar nichts. Also es gibt nicht die Projektion des Ansehens und der Legitimation in die Zukunft, weder für Parteien noch für Medien, sondern es ist immer wieder neu die Situation da, wo es gilt, dann auch umfassend und objektiv zu berichten. Wir brauchen nicht ernsthaft jetzt zu hinterfragen, ob es Objektivität gibt. Die gibt es natürlich nie völlig, sondern alles ist ein Stück weit zeitgebunden und auch gebunden an die jeweiligen Erfahrungen, die der dort Sprechende hat, gemacht hat. Aber soweit es eben irgend geht, uns da verantwortlich zu verhalten. Und sehr schwierig ist es, wenn wir Leute, die noch gewinnbar sind, die sich nicht fanatisiert haben, sondern die gewinnbar sind, nicht rechtzeitig noch ansprechen und mit einer differenzierten Sicht der Dinge nachdenklich machen. Fanatiker werden sie nicht erreichen, leider. Also da gibt es dann andere Arten der Auseinandersetzung und Abgrenzung, die ein Rechtsstaat dann auch machen muss. Also Gewalt in dem Zusammenhang der heutigen Debatte ist schlechthin inakzeptabel und da wird es auch mit Sicherheit immer Antworten geben, aber die Gewinnbaren, die noch für Argumente ansprechbar sind, die suchen, die sagen, warum lese ich immer nur Bestätigungen für die Meinung, die so um mich herum vertreten wird und warum nichts anderes, da glaube ich, ist es jede Mühe wert, immer wieder dann zu sagen, es gibt ganz unterschiedliche Facetten in einem Thema.
Herr Weil-Rabenstein, könnten Sie zum Abschluss noch mal einen Blick über den Tellerrand werfen? Wo stehen wir in Deutschland? Wenn wir nach Amerika schauen zum Beispiel, wo jetzt gewählt wird. Was kommt auf uns zu? Was sollte nicht auf uns zukommen? Was können Sie uns da berichten?
Tja, ist natürlich ein weites Feld. Wenn man sich die amerikanischen Wahlkämpfe anguckt, und wir kriegen natürlich, und das hängt natürlich auch mit Social Media und mit dem Internet zusammen, viel mehr mit, als wir das vielleicht noch vor 15 oder 20 Jahren mitbekommen haben, dann gibt es im Moment wenige Dinge, die man vergleichen kann, weil die amerikanischen Kampagnen anders funktionieren als in Deutschland. In den USA sind vor allem sind drei Dinge besonders wichtig. Das erste ist Geld. Der amerikanische Wahlkampf wird beim nächsten Mal 2,5 Milliarden kosten. Der deutsche Bundestagswahlkampf hat 80 Millionen gekostet, also da können wir nicht groß konkurrieren. Das zweite Thema ist Big Data. Das ist ein Riesenthema in den USA. Obama hat im letzten Wahlkampf 160 Millionen Dollar nur in seine Datenbank investiert. Das ist dreimal so viel, als der ganze Bundestagswahlkampf gekostet hat. Können wir auch nicht viel mitmachen. Und das dritte ist TV. Der amerikanische Wahlkampf findet im Fernsehen statt. Bei uns findet er eigentlich weniger im Fernsehen statt, vor allem was Spots angeht. Da gibt es dann immer die kleine Einblendung, gehen Sie jetzt zur Toilette und dann kommt der Wahlspot und dann ist das Ganze auch schon wieder vorbei. Das heißt, das sind eigentlich die drei Megatrends in den USA. Davon wird nicht so viel übrig bleiben. Deswegen will ich das jetzt gar nicht so auf das Thema deutsche Wahlkämpfe rüberziehen. Ich glaube, viel wichtiger ist es, nochmal über die Frage nachzudenken, wie wir uns mit Inhalten beschäftigen und wie wichtig gute Inhalte sind. Wir reden immer über Social Media, wir reden über Tools, das ist der eine Punkt, aber wir müssen über die Frage der Inhalte reden. Und auch da sieht man, es gibt gute Beispiele. Die Zeit ist ein sehr profitables und sehr gut funktionierendes Blatt, sowohl offline als auch online. Man sieht also, dass man mit gutem Journalismus auch durchaus Geld verdienen kann. Und leider ist es so, dass gerade auch, ob das bei Twitter, Facebook oder in anderen Bereichen der Fall ist, dass viele der etablierten Medien, weil sie meinen, sie müssten dieses schnelle 24 Stunden, 7 Tage die Woche, alle 2 Minuten eine neue Überschrift mitgehen, ja im Grunde genommen ihren Todestrend sozusagen verstärken. Und viele merken es gar nicht. Und ich glaube, man kann es auch anders machen. Man muss mal grundsätzlich über die Frage nachdenken, welche Inhalte sind eigentlich relevant und welche Inhalte sind wichtig. Und da kommen wir in der Debatte vielleicht zu ganz anderen Ergebnissen, wenn wir mal über Constructive News nachdenken. Die Debatte wird ja auch im Moment geführt. Und über die Frage, ob das, was wir jeden Abend in den Nachrichten sehen, ob das Tagesthemen sind oder Heute-Journal, ob das wirklich die Welt ist, in die wir uns überhaupt bewegen. Wir sehen ja nur Terror, wir sehen nur Krieg, wir sehen nur Mord, wir sehen nur Skandale. Aber das ist ein ganz kleiner Ausschnitt dessen, was sich in der Welt tut. Vielleicht 1% oder 5%. Und über das andere reden wir gar nicht. Und deswegen glaube ich, wir müssen unabhängig von der Frage Social Media, die dieses Ganze jetzt sehr verstärkt, und deswegen diskutieren wir auch darüber, sehr viel grundsätzlicher über die Frage reden, Politik, Gesellschaft, aber vor allen Dingen auch die Medien. Was sind Nachrichten? Wie bereiten wir die auf? Und wie gewichten wir die?
Tja, ich würde gerne eine Schlussrunde einleuchten. Politische Kommunikation im digitalen Raum. Frau Beer, von Ihnen stammt der Satz, ich plädiere für einen echten Dialog ohne Vorbehalte und möglichst shitstormfrei. Bitte jeder aus seiner eigenen Erfahrung. Herr Willem, Sie haben ja zum Beispiel neue Regeln auch schon vorhin mal angesprochen. Ist das möglich und wie können wir das erreichen?
Also ich weiß nicht, ob der Satz von mir kommt, aber okay, ja, klar, das Internet vergisst ja nichts, sagt man so schön. Also ich würde es, wenn, dann ist es bestimmt ein Alterssatz, weil völlig shitstormfrei wäre auch langweilig. Ich denke, das Entscheidende ist, dass man, wenn man sich nur an diesen alten Satz von der Uroma hält, das gehört sich einfach nicht, dann wird es auch schon funktionieren, dann kann man auch hart miteinander diskutieren. Also fortita in res, vavita in modo, denke ich, ist das Entscheidende auch im Internet. Und das würde auch gut funktionieren. Und ich habe auch bestimmte Regeln, dass ich zum Beispiel auf Twitter mit Eiern nicht diskutiere. Also wer noch nicht mal sich die Mühe macht, ein Profilfoto hochzuladen, der bekommt überhaupt keine Antwort. Beziehungsweise wenn jemand auch beleidigend ist, wenn es sich noch nicht im strafrechtlich relevanten Bereich befindet, dann werden die auch alle Spamblock und weg. Und das hat für mich auch nichts mit Zensur zu tun, sondern es ist meine Lebenszeit. Und je älter man wird, desto geiziger wird man mit seiner Lebenszeit. Also beschäftigt man sich natürlich nicht nur mit denen, die einem schmeicheln, das möchte ich damit gar nicht sagen, aber wenn einer sich eben im Ton vergreift oder auch nach wiederholte Anfrage, sich höflicher oder anders zu verhalten, da auch nicht drauf reagiert, dann muss man mit solchen Leuten auch nicht diskutieren. Ob es möglich ist, ich glaube schon, dass es möglich sein kann, wenn eben jeder diese Regeln des Anstands befolgt, aber die hat auch noch offline früher nie jeder befolgt, deswegen ist es wahrscheinlich auch eine Utopie, aber deswegen darf man trotzdem an Utopien festhalten.
Herr Neuberger, Utopie oder vielleicht gar nicht wünschenswertes Ziel?
Also ich bin Optimist, was das Internet angeht, und eigentlich ist es die Quintessenz auch unserer Diskussion. Wenn ich jetzt zwei Punkte nochmal in Erinnerung rufe, das erste ist, wir müssen einfach die Foren schaffen, wo man diesen gepflegten Diskurs führen kann. Und da sehe ich Intermediäre in der Pflicht. Man muss die entsprechenden Rahmen schaffen, man muss die Regeln aufstellen. Sind die Intermediäre, angefangen beim Journalismus, aber das können auch durchaus zivilgesellschaftliche Organisationen sein, die da diese Rolle übernehmen, die diese Orte schaffen. Und ich glaube, wie gesagt, dass die sozialen Medien, über die wir im Moment verfügen, die eine stark kommerzielle Orientierung haben, dazu wenig Möglichkeiten bieten, um dieses Forum dann auch einzurichten. Der zweite Punkt ist der, dass wir die Wissensvoraussetzungen schaffen müssen für diesen Diskurs. Wir brauchen mündige Bürgerinnen und Bürger, und da ist das Stichwort Entschleunigung. Das Internet bietet eben nicht nur die Möglichkeit der permanenten Aktualisierung, der kurzen punktuellen Informationen, sondern ist gerade in der Lage, durch Hypertextualität, durch die Möglichkeiten der Archivierung, immer das Neueste auch mit dem ganzen Kontext dann auch zu versehen. Das heißt für den Journalismus beispielsweise, dass er eben nicht mehr nur an der Tagesaktualität hängt, sondern auch ein Stück weit zum Archivar wird und das Alte mit dem Neuen auch jeweils verknüpft und das dann einfach auch bereithält, damit man dann auch in die Tiefen einsteigen kann eines bestimmten Themas. Das ist ein einmaliges Potenzial, das bieten weder Presse und Rundfunk. Und das sind die beiden Möglichkeiten, die das Internet bietet. Das Internet ist ein unheimlich formbares, gestaltbares Medium. Deshalb glaube ich, dass wir, das Internet ist jetzt ungefähr 20 Jahre ein öffentlich relevantes Medium, dass wir da noch ganz am Anfang stehen bei der Entwicklung dieses Mediums.
Herr Willem, wir Journalisten, wir wollen den echten Dialog, wir wollen ihn ohne Vorbehalte, aber wir wollen ihn natürlich im gängigen Rahmen. Wie erreichen wir das? Ist es möglich und brauchen wir neue Regeln?
Ich glaube, wir werden das schaffen. Gibt auch gar keine andere Möglichkeit. Aber wichtig ist halt, sich bewusst zu machen, wie haben sich die Grundbedingungen verändert der Berichterstattung. welcher Eindruck von politischer Kommunikation wird vorherrschen. Das wird der sein über die nächsten Jahre, dass es kurzatmiger wird, polarisierter wird, härter auch wird. Und die Kunst wird sein, immer wieder auch das Bewusstsein dafür dann zu schärfen. Das liegt nicht an den Akteuren, die auf der Bühne stehen, sondern auch die, die früher mit hohem Ansehen in der Politik waren, würden unter den heutigen Bedingungen tendenziell eher so aussehen, wie die, die heute auf der Bühne stehen. Und wir müssen ein Stück weit die Dinge gerecht beurteilen. Also wer immer heute politische Verantwortung trägt, muss sich eben auf diesen unterschiedlichsten Kommunikationsebenen behaupten, vernehmbar bleiben. Und das bedeutet, dass die Wahrnehmung eine andere ist. Und dieses sich bewusst zu machen, glaube ich, führt dann zu einer gerechteren Beurteilung.
Herr Wall-Rabenstein, der echte Dialog, ist er möglich oder ist es am Ende doch als Kommunikationsmittel ein Mittel der digitalen Werbung vielleicht sogar?
Also ich glaube schon, dass der echte Dialog möglich ist und man sieht es ja auch. Man sieht es in allen Debatten, die geführt werden, man sieht es in der politischen Debatte, man sieht es aber auch in der ökonomischen Diskussion, dass Dialoge geführt werden und dass Dialoge auch sehr viel intensiver geführt werden, als es früher der Fall war. Und wir haben darüber gesprochen, es gibt Risiken, aber es gibt auch große Möglichkeiten. Und ich finde, wir müssen dazu kommen, diese Möglichkeiten einfach sehr viel stärker und deutlicher herauszustellen. Und wie Sie gesagt haben, wir stehen da sicher noch am Anfang. Wir brauchen einfach auch sowohl positive Vorbilder, darüber muss sich die Politik dann auch mal Gedanken machen, wie man Leute, die im Bereich Social Media und Internet tolle Dinge geleistet haben, auch auszeichnen kann und wie man das auch sehr viel stärker öffentlich machen kann, der breiteren Öffentlichkeit vorstellen kann. Das ist sicher der eine Punkt. Aber wir müssen auch über die Frage nachdenken, wie man weiterbilden kann. Also das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt am Ende. Wir müssen sehr viel stärker in der Schule, in der Ausbildung, bei allem, was mit Lernen und Weiterbilden zu tun hat, uns mit diesen Fragen auseinandersetzen, weil das wird die Zukunft sein. Und wenn wir glauben, es geht irgendwie vorbei, wir befinden uns in einem Raum oder in einem Räumchen oder das Internet wird irgendwann auch mal wieder weniger werden, das ist halt die große Illusion. Es wird mehr werden, es wird stärker werden und wir müssen uns, wenn wir weiter erfolgreich sein wollen, nicht nur in jedem Thema vorne aufs Pferd setzen und nicht sozusagen hinterherlaufen.
Vielen Dank fürs Diskutieren, vielen Dank fürs Zuhören. Ich selber möchte mich mit dem eigenen Schlusswort zurückhalten und freue mich, dass der Mitgastgeber und Bundestagspräsident Professor Dr. Lammert nochmal spricht. Dankeschön.
Meine Damen und Herren, ich möchte meinen Dank an alle diejenigen, die zu dem heutigen Abend beigetragen haben, auch nur mit ein paar wenigen Bemerkungen ergänzen. Insofern will ich die Zurückhaltung, zu der Sie sich genötigt sahen, als leuchtendes Beispiel aufnehmen, zumal ich fast sicher bin, dass Sie den Abend, dass Sie diese Diskussion ähnlich interessant gefunden haben wie ich und dass es vielleicht auch manchen von Ihnen so gegangen ist wie mir, dass Sie manche Vermutungen über die Entwicklung der Medien und die damit verbundenen Implikationen nicht nur, aber auch für die Politik bestätigt gefunden haben und in manchen anderen Vermutungen vielleicht ein bisschen verunsichert worden sind. Das Zweite wäre mir genauso recht wie das Erste. Erinnern möchte ich gerne an den Grund oder an den Zweck, den diese Veranstaltungsreihe erfüllen sollte und die neben einem konkreten Anlass ein gemeinsames Interesse der beiden Veranstalter zum Ausdruck bringt und die was mit Dolph Sternberger zu tun hat, einem großen, bedeutenden Publizisten und gleichzeitig renommierten Politikwissenschaftler, der zu einem vergleichsweise frühen Zeitpunkt, als dieses Thema noch alles andere als populär war, die zentrale Bedeutung von Öffentlichkeit im Allgemeinen und öffentlicher Rede im Besonderen für eine vitale, lebendige Demokratie beschrieben hat. Heute würden wir vermutlich eher von Kommunikation im digitalen Diskurs reden als von öffentlicher Rede, aber der Sachverhalt hat sich sehr viel weniger verändert als die Terminologie. Jedenfalls spricht manches für die Vermutung, dass die Bedeutung dessen, worum es Sternberger damals ging und uns eigentlich heute auch immer noch gehen sollte, im Kern eher unverändert geblieben ist. Ein funktionierendes demokratisches System steht und fällt mit der Lebendigkeit, vielleicht auch mit der Authentizität, ein bisschen ganz sicher auch mit der Qualität und nicht nur der Quantität der Auseinandersetzung über die Dinge, die eine Gesellschaft im Ganzen beschäftigen muss und nicht nur den jeweils Einzelnen, der aber wiederum Bestandteil dieser Gesellschaft im Ganzen ist. Wenn Dolf Sternberger schon zu seinen Zeiten von Glanz und Elend der öffentlichen Rede gesprochen hat, dann deswegen, weil er auch in seiner Zeit schon vermutet hat, dass es da erfreuliche und weniger erfreuliche, ermutigende und abschreckende Beispiele dafür gibt, was eben diesen öffentlichen Diskurs ausmacht. Und ich hoffe, dass niemand von denjenigen, die mit ihren Erfahrungen vorhin in dieser Diskussionsrunde beigetragen haben, sich jetzt vollständig fehlinterpretiert fühlt. Denn ich sage, die meisten haben auf mich jedenfalls den Eindruck hinterlassen, dass unter den heutigen veränderten medialen Bedingungen auch wiederum mancher Glanz und gelegentlich manches Elend zu beobachten ist. Es ist vieles anders geworden, aber es ist nicht alles besser geworden. Aber es empfiehlt sich sehr, davon auszugehen, dass es ist, wie es ist und dass ganz sicher von allen denkbaren Optionen, die am wenigsten wirklichkeitsnahe die ist, vertraute Zustände wiederherstellen zu wollen, wo man sich auf sichererem Gelände fühlte. Alle müssen mit den Veränderungen umgehen, die Politik wie die Medien. Dabei können wir uns vielleicht ein bisschen einbilden, was man mit größerem zeitlichen Abstand wiederum verlässlicher beurteilen kann, dass wir unter vielen Generationen just eine Zeit erwischt haben, in der sich eine möglicherweise eben doch fundamentale Veränderung der Kommunikationsbedingungen unserer Gesellschaft abgespielt hat. Also ich behaupte jetzt mal ein bisschen frech, es gibt eigentlich in der Kommunikationsgeschichte der Menschheit nur drei wirklich bedeutende Innovationen. Die Erfindung der Schrift, die Erfindung des Buchdrucks und das Internet. Ich glaube, dass alles, was sich dazwischen abgespielt hat, will nicht sagen Fußnoten, aber eher Modifizierungen, aber nicht wirklich Innovationen im Sinne der Schaffung von veränderten Bedingungen gewesen sind. Und vielleicht ist auch ein Teil unserer Unsicherheit, dass wir den fundamentalen Charakter dieser Veränderung eigentlich eher selten reflektieren. Deswegen machen wir ja auch solche Veranstaltungen. Aber mit diesen Veränderungen längst umgehen, als seien sie Fortsetzungen vertrauter Verhältnisse, ohne uns dabei immer darüber im Klaren zu sein, in welchem Umstand es gleichzeitig Veränderungen sind. Und will ich aus der Diskussion vorhin mal nur ein Stichwort aufgreifen, das es illustriert, gleichzeitig auch die Veränderungen damit schon verdeutlicht, ein anderes noch nennen, was nicht gefallen ist, weil ich ja zweimal mindestens indirekt angesprochen worden bin, mit Blick auf die Frage, was hat das denn dann für wichtige politische Institutionen, wie etwa den Bundestag, auch für Konsequenzen? Ja, natürlich ist es nicht nur eine Innovation, sondern prinzipiell auch eine neue Chance, dass man Petitionen nicht nur handgeschrieben, ordentlich frankiert an den Deutschen Bundestag richten kann, sondern dass es unter vielerlei Gesichtspunkten technisch viel leichter, so man denn mit diesen Medien umgehen kann, die Möglichkeit gibt, nicht nur eigene Anliegen an den Deutschen Bundestag heranzutragen, sondern sie wiederum mit einer mehr oder weniger großen Community zu kommunizieren, die das ihrerseits kommentiert. Die bestätigt, ja, das finden wir auch. Oder das, nein, das finde ich nun auf gar keinen Fall. So, wir haben natürlich inzwischen längst die Situation, dass die Anzahl der Online-Petitionen die der analogen Petitionen überbietet. Mit dem eingebauten Risiko, dass wir allein die Zahl der Online-Petitionen mit Relevanzverdacht versehen und daraus messerscharf, aber voreilig schlussfolgern, dass die Anliegen, die besonders häufig vorgetragen werden, selbstverständlich online, ganz sicher auch wichtiger seien als diejenigen, die analog vorgetragen werden. Das muss aber keineswegs der Fall sein. Das heißt, auch da haben wir natürlich schon wieder mit einer Perspektivverzerrung zu tun, von der ich uns jedenfalls empfehle, dass wir uns sie immer mal wieder ins Bewusstsein heben. Oder vorhin fiel mal in der Diskussion der Hinweis, dass wir heute sogar Politik in Echtzeit erleben. Also meine persönliche Beschreibung der Zusammenhänge wäre eher die, dass Politik immer in Echtzeit stattfindet. Wenn sie nicht in Echtzeit stattfinden, reden wir nicht über Politik, sondern über Geschichte oder über Philosophie. Aber wir erleben zum ersten Mal, dass Politik in Echtzeit auch vermittelt wird. Und dass wir gewissermaßen an den laufenden Ereignissen live teilnehmen. Was ja ganz sicher ein Fortschritt ist, wieder verbunden mit dem Risiko, dass die Illusion vermutlich heute noch ausgeprägter ist als früher. Wir hätten ja mitgekriegt, was stattgefunden hat, denn wir haben es ja selbst gesehen. Natürlich haben wir immer nur Ausschnitte gesehen, immer nur Ausschnitte der Wirklichkeit wahrgenommen. Möglicherweise bekommen wir heute mehr Ausschnitte einer komplexen Wirklichkeit als jemals zuvor. Aber die Versuchung, sich einzubilden, heute wüssten wir es genau, weil wir es ja selbst gesehen haben, und zwar in Echtzeit, ist noch ausgeprägter als früher, wo es da vielleicht eine größere Vorsicht gab im Umgang mit auf diese Weise aufbereiteten oder auch nicht, jedenfalls gelieferten oder zugänglichen Medien. Ein dritter Punkt, den ich nur stichwortartig für Glanz und Elend von Kommunikationsbedingungen im digitalen Zeitalter nennen will, ist eine besonders aktuelle, gleichzeitig besonders komplizierte und glücklicherweise oder unglücklicherweise auch zugleich besonders wichtige Debatte, TTIP. Nun will ich die Sachdebatte, damit würde ich den Abend restlos verderben, gar nicht eröffnen. Ich will jetzt auch nur hier auf einen Kommunikationsaspekt aufmerksam machen. Es gibt ganz sicher in der bisherigen Geschichte der Handelsverträge keinen anderen Vertrag, bei dem es auch nur annähernd so viel verfügbare Informationen über Verhandlungsabsichten, Verhandlungsgegenstände und Verhandlungspositionen gegeben hat, wie zu diesem. Und schon gar sind nie zuvor so viele dieser Informationen verfügbar gewesen, insbesondere online verfügbar gewesen, wie bei diesem. Gleichzeitig hat es noch nie Vertragsverhandlungen gegeben, die auch nur in annähernd gleichem Maße unter dem Generalverdacht gestanden haben, dass alles hinter dem Rücken einer interessierten, aber für blöd gehaltenen Öffentlichkeit verhandelt werde und die zuständige Kommissarin der Europäischen Kommission, die ich morgen sehen werde, beklagt sich nicht zu Unrecht darüber, dass die Fülle der eingestellten Daten in den verfügbaren Medien in einer tränentreibend niedrigen Weise abgerufen wird. Gleichzeitig wissen die Leute, die diese Informationen nicht nutzen, aber ganz genau, was davon zu halten sei. Faktenarm, aber meinungsstark. Das ist ein Dilemma, was mir im Zusammenhang mit den modernen Medien jedenfalls beinahe typisch vorkommt, mit dem wir wieder umgehen müssen, weil wir uns auch an der Stelle nicht eine Wirklichkeit, auch eine mediale Wirklichkeit nicht basteln können, wie wir sie vielleicht am schönsten fänden, sondern mit den Verhältnissen umgehen müssen, mit denen wir tatsächlich zu tun haben. Ja, meine Damen und Herren, ich habe eigentlich nicht die Sorge, dass wir mit wir meine ich jetzt mal die Gesellschaft im Umgang mit ihren eigenen Entwicklungen, tatsächlichen und vermeintlichen Errungenschaften, zu zögerlich oder zu skeptisch oder gar defätistisch mit Chancen und Risiken dieser neuen Medien umgingen. Es gibt ja, glaube ich, eher die Generalvermutung, dass das ein Quantensprung nicht nur in der Entwicklung der Medien als Technik, als System, sondern auch ein Quantensprung in der Verfügbarkeit von Informationen sei. Und die schöne Selbstverständlichkeit, mit der sich alleine mit dem quantitativen Aspekt, der ja nun wirklich sich explosionsartig von früheren Verhältnissen unterscheidet, der Begriff Schwarmintelligenz verbunden wird. Als sei auch das ein gesicherter Kausalzusammenhang. Während man früher sehr viel häufiger in vergleichbaren oder auch weniger vergleichbaren Zusammenhängen vom Zug der Lemminge sprach, bei denen es sich übrigens auch um Schwärme handelte, denen man die Intelligenz nicht zubilligte, die wir heute bei massenhafter Nutzung von Medien und Informationen für gesichert halten, gehört jedenfalls zu den vielen Fragezeichen, die uns hoffentlich auch über den heutigen Abend hinaus begleiten. Ich möchte mich nochmal ganz ausdrücklich bei Ihnen allen bedanken, liebe Frau Bahr, lieber Herr Ulrich, Frau Bär, Herr von Rabenstein, Herr Neuberger, und auch bei Ihnen allen, dass Sie gekommen sind. Ich weiß gar nicht, ob irgendjemand von Ihnen sich gewissermaßen ganz bewusst die Frage gestellt hat, warum gehe ich da eigentlich hin? Denn zu allen Stichworten der heutigen Veranstaltung, zu Öffentlichkeit und Kommunikation und Reden und Digitalisierung, hätten Sie im Netz Unmengen an Informationen gefunden. Darunter übrigens auch manches Kluges. Und trotzdem kommen Sie zu einer solchen Veranstaltung ganz offenkundig in der Vermutung, es gibt eben doch eine Form von Kommunikation, die durch Netze nicht zu ersetzen ist. Und schon gar nicht gänzlich. Und wenn dieser Abend diese ohnehin vorhandene Vermutung bestätigt haben oder gar neu begründet haben sollte, Frau Bahr, ein Höhepunkt des jetzt zu Ende gehenden Jahres. Nochmal ganz herzlichen Dank. Wir laden Sie jetzt zu einem kleinen Empfang ein, der bietet dann vielleicht Gelegenheit, untereinander und insbesondere auch mit den Protagonisten vom Podium vielleicht noch den ein oder anderen Aspekt zu vertiefen. Nochmal herzlichen Dank und alles Gute für die verbleibenden, hoffentlich etwas ruhigeren Tage des Jahres und all denjenigen, die ich dann vorher nicht mehr sehe, schon mal alles Gute für die Feiertage und für das neue Jahr.